Ich freue mich auch, heute euch das Evangelium wieder predigen zu können. Und zwar will ich es diesmal in einer zweiteiligen Predigtreihe machen, diesen und nächsten Sonntag. Und will euch heute anhand von dem Bileam aufzeigen, anhand von dieser Geschichte mit Bileam, dass niemand verfluchen kann, was Gott gesegnet hat. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Also wenn du in Christus bist, wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann bist du mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet. Das heißt, geistlich kann dir niemand irgendetwas anhaben. Und es ist wichtig, als Christ zu wissen, was ist man in Christus und was hat man in ihm? Nämlich nur Segen. Keinen Fluch mehr, weil er schon für uns am Kreuz verflucht wurde. Und es gibt einen großen Trost und eine Sicherheit, auch in Anfeindungen, und behilft uns genauso auch in der Heiligung, ihm ähnlicher zu werden. Die Geschichte von dem Volk Israel mit dem Bileam, die soll uns dabei helfen. Ja, diese Geschichte ist so vor circa 3400 Jahren passiert und steht in der Bibel, um uns genau diesen Punkt aufzuzeigen. Ich will noch beten, dass genau das passiert und dann in die Geschichte einsteigen. Vater, wir wollen von dir jetzt hören und von dir lernen und ja auch froh werden an dem, wenn wir deinen Segen haben. Und das schenke du bitte jetzt durch dein Wort und lass uns ja diese Wahrheit bitte groß werden durch deinen Geist. Danke dafür. Amen. Die Geschichte, um die es geht, steht in 4. Mose 22 bis 24. Ich gehe nicht auf alles ein von diesen drei Kapiteln, pick aber so den roten Faden heraus unter der Überschrift, niemand kann verfluchen, was Gott segnet. Niemand kann verfluchen, was Gott segnet. Schauen wir uns zuerst kurz die Situation an. Und dafür lese ich uns die ersten 6 Verse aus 4. Mose 22. Die Söhne Israel brachen auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs, jenseits des Jordan bei Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. Und Moab fürchtete sich sehr vor dem Volk, weil sie so groß war. Und es graute Moab vor den Söhnen Israel. Und Moab sagte zu den Ältesten von Midian, jetzt wird dieser ganze Haufe unser ganzes Land ringsherum abfressen, wie das Rind das grüne Gras des Feldes abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König von Moab. Und er sandte Boten zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Strom liegt, in das Land der Söhne von Ammo, um ihn zu rufen. Und er ließ ihm sagen, siehe, ein Volk ist aus Ägypten ausgezogen. Siehe, es bedeckt die Fläche des Landes und es liegt mir gegenüber. Und nun komm doch und verfluche mir dieses Volk, denn es ist stärker als ich. Vielleicht gelingt es mir, dass wir es schlagen und ich es aus dem Land vertreibe. Denn ich habe erkannt, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Wir befinden uns hier im 40. Jahr der Wüstenwanderung Israels, seit Gott sie aus Ägypten befreit hat. Und sie haben angefangen, so um das Land Israel herum die ersten Feinde zu besiegen. Und waren so kurz bevor sie dann in das Land gehen würden. Dadurch hat Gott sich in der Welt, ja, hat er sich schon sehr bekannt gemacht, nachdem die Menschen ja immer mehr von Gott abweichen und auch abgewichen sind und irgendwelche Götzen angebetet haben, hat Gott sich wieder bekannt gemacht durch diese großen Taten, die er mit dem Volk Israel getan hat. Und das ist was wir immer wieder in der Bibel sehen. Gott will sich bekannt machen als der wahre Gott. Und es war hier passiert und deswegen hatte das Volk der Moabiter und der Midianiter große Angst vor diesem großen Volk Israel, weil sie gehört hatten, was die schon mit der Hilfe des lebendigen Gottes den anderen Völkern angetan hatten. Aber ihr König Balak, der hatte eine großartige Idee, hat er gemeint, und wollte sich den wohlbekannten Wahrsager und Zauberer Bileam einkaufen, weil der hatte den Ruf, segnen und fluchen zu können, sodass das wirklich eine Auswirkung hatte. Das sind Realitäten, die gibt's genauso heute noch. Ja, vielleicht kennen wir es aus unserem Umfeld nicht. Ich sage wirklich bewusst vielleicht, weil das gibt's genauso hier in Deutschland. Man muss nur in die richtigen Regionen gehen. Aber auch in anderen Kulturen, es ist Standard. Es ist das ganz Normale. Ja, mehr in den animistisch geprägten Kulturen ist dieser Geister- und Ahnenglauben, das ist die pure Realität. Ja, finden wir zum Beispiel bei den Indianern mit ihren Schamanen, dass die einen Todeszauber aussprechen und dass Leute daraufhin wirklich tatsächlich sterben. Ja, klappt dann oftmals, wenn sie Christen sind, klappt es dann gar nicht mehr. Deswegen sind die oft ganz verwundert und kommen dann zu den Missionaren und fragen, was da los ist. Aber auch bei uns kommt dieser ganze Spiritismus, das kommt wieder viel mehr und wird unter ein bisschen anderen Gewand, wird es wieder salonfähig gemacht. Ja, wo man sich wirklich vom Christentum abwendet, da kommt das Heidentum wieder viel mehr rein. Und das ist das, was damals schon vor rund 3.500 Jahren war, was heute noch ist. Und auf diese Weise sollte der Bileam die Israeliten wohl verfluchen, weil die Moabiter, die waren denen total unterlegen. Und die hatten Angst. Die wollten die Hilfe der unsichtbaren Mächte. Ja? Und das sind Realitäten, das gibt's, das funktioniert. Ich habe schon mit genügend Leuten geredet, die genau das erlebt haben. Oder schon genügend drüber gelesen. Das ist nichts, was irgendwie alte Märchen sind, sondern heute noch genauso Realität. Aber wir dürfen eins wissen, das ist nicht Gottes Realität. Das ist nicht sein Wille, sondern es kommt vom Bösen. Aber das war der Plan Balaks, um noch mit heiler Haut davonzukommen. Jetzt schauen wir uns das eigentlich an, nämlich Bileam kann nicht fluchen, sondern er muss segnen, weil Gott gesegnet hat. Bileam kann nicht fluchen, sondern muss segnen, weil Gott schon gesegnet hat. Der Balak, der lässt jetzt also den Bileam rufen. Der wohnt so Richtung Babylon am Euphrat, so im heutigen Irak. Und dieser Bileam, als die Boten zu ihm kommen, er fragt dann Gott. Also er fragt wirklich den Gott Israels, den wahren Gott, ob er das auch machen darf. Das heißt, er hat auch den wahren Gott, hat er gekannt. Auch wenn er sicherlich kein Kind Gottes war, er hat Jahwe, den Gott Israels, gekannt. Der hat es sich einen Namen gemacht und Gott lässt sich darauf ein. Und er gibt sogar diesem Götzenpriester Bileam die Antwort, nachdem der ein bisschen hartnäckig war, gibt ihm die Antwort, ja, er darf mitgehen. Aber nur das sagen, was Gott sagt. Trotzdem handelt der Bileam wohl falsch, weil Gott tritt ihm dann entgegen und nur durch diesen Esel, den Gott kurzzeitig dann sprechen lässt, wird der Bileam noch gerettet vor dem Schwert Gottes. Der Bileam zeigt dadurch eigentlich nur seine eigene Sturheit auf. Ja, er wollte letztlich dieses große Geld, das der Balak ihm versprochen hatte, das wollte der kassieren. Mehr wollte er eigentlich gar nicht wirklich auf Gott hören, sondern war so stur wie dieser Esel, den er hatte, und wollte nur diese Belohnung und nicht zum wahren Gott umkehren. Obwohl er was von ihm wusste. Und obwohl er wusste, dass er ein mächtiger Gott ist. Aber dann, er kam doch bei dem Balak an und stieg dann mit ihm auf einen Berg, um das Volk Israel mal sehen zu können. Und da heißt es dann in Kapitel 22, Vers 41, und es geschah am nächsten Morgen, da nahm Balak den Bileam und führte ihn hinauf auf die Höhen des Baal, und er sah von dort aus den äußersten Teil des Volkes Israel. Also die haben sich so irgendwo auf den Berg gestellt, hat wohl niemand mitgekriegt, haben so heimlich das Volk beobachtet, das Volk Israel, haben völlig ruhig auf Gottes Anweisung gewartet, haben davon wahrscheinlich gar nichts mitgekriegt. Da unten in der Jordanebene waren ja so ein 2-3 Millionen Volk und haben gewartet, was Gott sagt. Haben von dieser ganzen Sache wahrscheinlich nichts mitgekriegt, was hier jetzt auf sie zukommen soll. Wenn die Wolkensäule sich erhoben hat, dann sind sie wieder gegangen. Aber jetzt war sie wohl gerade am Ort. Deswegen hatten sie die Stiftshütte aufgeschlagen und haben gewartet, was Gott weiter sagt. Und haben auf Moses Anweisung gehört. Jetzt sehen wir aber dann, obwohl sie nichts mitkriegen, dass Gott sie trotzdem vor einer großen Gefahr schützt. Obwohl sie ja völlig ahnungslos sind. Ich schätze mal, die haben das ja später alles erfahren. Aber schon das ist ein Punkt, der uns zum Trost sein darf. Gott, er beschützt seine Kinder auch von Gefahren, die wir oft gar nicht mitbekommen. Ja, auch wenn wir dann vielleicht gar nicht dafür beten, dass Gott uns jetzt da helfen soll und beschützen soll. Weil wir es ja gar nicht wissen. Gott, er beschützt. Und die Gefahr ist wirklich groß. Ja, was heißt es in 1. Petrus 5, Vers 8? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, oder denkt dann an Daniel 10, wo wir in Vers 12 und 13 so einen kleinen Einblick bekommen, was für ein Kampf in der unsichtbaren Welt stattfindet. Das sind Gefahren. Wir wissen gar nicht wirklich, was da wirklich tobt. Aber Gott beschützt. Das darf uns ein großer Trost sein. Er bewahrt seine Kinder vor dem Bösen. So wie wir auch im Vater unser beten. Er erhört unser Gebet sicherlich öfters, wie wir es überhaupt uns denken. Ja, wenn wir zum Beispiel das beten, bewahr uns vor dem Bösen. Er erhört das Gebet oft. Wir wissen gar nicht, wie oft wir das eigentlich nötig haben. Das heißt, wenn du zu seinen Kindern gehörst, dann lass dir das wirklich zum Trost sein. Er wacht geistlich über dich und nichts darf dir ewig Schaden bringen, sondern es muss dir zum Guten mitwirken. Es muss zum Guten mitwirken. Und das erkennen wir jetzt auch im Folgenden. Der Balak, er fordert nämlich dann den Bileam auf, verfluch jetzt dieses Volk da unten. Aber der Balak sagt, er darf nur das antworten, was der Gott Israels ihm auch sagt. Ja, so andere Völker mit anderen Göttern, die irgendwelche Götzen anbeten. Die hat er sicherlich schon oft verflucht. Der hatte ja wirklich einen Ruhm über ungefähr 1000 Kilometer hin. Ja, bis er dann nach Babylon hin und zurück. Das war ein weiter Weg. Ja, das war wie wenn wir heute jemand aus China oder Amerika oder sonst wo aus einem anderen Teil der Welt einladen. Ja, die Leute müssen bekannt sein. Das heißt, er hat schon viele Völker verflucht und es hat funktioniert. Aber bei Israel hat er von vornherein gesagt, nur das, was Gott mir sagt, das werde ich auch sagen können. Und dann lesen wir in Kapitel 23, die Verse 7 bis 12, was sagt er denn? Nach der Aufforderung, verfluch mir dieses Volk, was sagt er denn jetzt über dieses Volk? 23 ab Vers 7. Da begann er, Bileam, seinen Spruch und sprach: Aus Aram hat Balak mich hergeführt, von den Bergen des Ostens, der König von Moab. Komm, verfluche mir Jakob. Ja, komm und verwünsche Israel. Wie soll ich verfluchen, wen Gott nicht verflucht? Und wie verwünschen, wen der Herr nicht verwünscht hat? Denn vom Gipfel der Felsen sehe ich es, und von den Höhen herab schaue ich es. Siehe, ein Volk, abgesondert wohnt es, und zählt sich nicht zu den Nationen. Wer könnte zählen den Staub Jakobs und nach der Zahl nach den vierten Teil Israels? Meine Seele sterbe den Tod der Aufrichtigen, und mein Ende sei dem ihren gleich. Da sagte Balak zu Bileam: Was hast du mir angetan? Meine Feinde zu verfluchen habe ich dich holen lassen, und siehe, du hast es sogar noch gesegnet. Und er antwortete und sagte: Muss ich nicht darauf achten, das zu reden, was der Herr in meinen Mund legt? Ich kann nicht verfluchen, was Gott gesegnet hat. Das sagt er letztlich hier. Ich kann's nicht. Gott hat's gesegnet. Ich krieg's nicht hin. Der Balak, der nimmt ihn dann mit auf einen anderen Gipfel. Vielleicht dachte er, ja, von dort wird's vielleicht klappen. Hat wieder Opfer gebracht und so weiter. Aber genauso bringt er Bileam dann seinen zweiten Spruch. Ich lese uns dann Vers 20 und Vers 23. Und sagt dabei: Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet, ich kann es nicht wenden. Denn es gibt keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Jetzt wird zu Jakob und zu Israel gesagt: Was hat Gott gewirkt? Und auch beim dritten Spruch, dann ist genau das Gleiche. Kapitel 24, Vers 9. Die dich segnen, sind gesegnet, und die dich verfluchen, sind verflucht, sagt der Bileam. Es gibt keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Ja, niemand kann Gottes Volk wirksam verfluchen. Das funktioniert nicht. Und wisst ihr, was in 1. Korinther 10, Vers 11 steht? Alles dies, und da wird dann unter anderem, was von Israel und Bileam diese Geschichte aufgezählt, alles dies widerfuhr jenen, also dem Volk Israel, es passierte jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Ja, was Gott mit dem irdischen Volk Israel damals getan hat, das dient uns, dem himmlischen Volk Israel, als Vorbild. Ja, das heißt, wir dürfen viele dieser Verheißungen und Prinzipien aus dem Alten Testament, die dürfen wir genau auf uns anwenden, wenn wir zu seiner Gemeinde, wenn wir zu seinem Volk gehören. Weil wir dann genauso in seinem Segen sind. Und genauso unter seinem Schutz, wie es damals gezeigt hat, als Vorbild, hat es einem irdischen Volk gezeigt, obwohl die nicht alle Kinder Gottes waren. Ja, der kleinste Teil davon war wirklich erlöst. Aber er hat es als Vorbild gezeigt, dass es für uns als Vorbild dient. Wie geht Gott mit seinem Volk um? Er beschützt es. Und das sehen wir hier sehr deutlich zum Trost für uns. Und so sagt uns doch zum Beispiel auch der Herr Jesus in Johannes 10, in Vers 28 und 29, dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Es geht nicht. Und deswegen, denk daran, wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann gehörst du zu Gottes Volk. Und dann bist du genauso sicher gegen alles andere, es seien Engel oder Gewalten, Gegenwärtiges oder Zukünftiges, weder Mächte noch Höhe, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf. So sagt es uns doch Römer 8. Schlag's mal mit auf. Da heißt es dann in Vers 33 und 34 in Römer 8 zu genau dieser Thematik. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Niemand. Wir sind sicher in seiner Hand, egal was kommt. Haltet euch das vor Augen, zu eurer Freude durch jederzeit, aber auch in der Anfechtung. Ja, wenn Anfechtung vom Teufel kommt, haltet es vor Augen. Ich bin sicher in der Hand Jesu. Nichts Böses kann mich ereilen. Nichts. Das heißt nicht, dass ich kein Leid erfahre. Das bedeutet es nicht. Das heißt nicht, dass mir nicht körperlich was passieren kann. Das heißt auch nicht, dass ich nicht geistlich mal ja verzweifeln kann. Bedeutet es alles nicht. Aber es bedeutet, dass Gott mich hält und dass er dafür sorgt, dass ich sicher bin in ihm. Und das wird sich nicht ändern, egal was sich bei mir ändert. Ihm entgleitet nichts, auch wenn es Leid oder sonst was ist. Er benutzt's zu meinem Besten, dass es dafür mitwirkt. Ja, bedeutet nicht, dass es toll ist, wenn das passiert. Aber es wirkt mit zum Guten hin, in die Herrlichkeit zu ihm. Das heißt, in allem Leid und aller Anfechtung kann ich dann trotzdem bei ihm zur Ruhe kommen. Schauen wir uns noch den Höhepunkt der Prophetie Bileams an, nämlich den Messias direkt. Jetzt zeigt nämlich uns der Bileam durch den Heiligen Geist auch noch eine Verheißung von dem auf, was wir gerade gelesen haben. Ja, wir haben es alles jetzt schon vom Neuen Testament her gelesen. Der Bileam sah das damals durch eine Vision, sah es von Weitem, was da kommen wird. Nämlich Gottes Volk kann nicht verflucht werden, weil sie einen Erlöser haben. Der Balak, nach diesen drei Segenssprüchen, wo eigentlich der Bileam verfluchen sollte und jetzt dreimal gesegnet hat, der Balak rastet total aus und schickt dann den Bileam weg. Aber der geht nicht, sondern er sagt, ich habe noch einen vierten Spruch und den muss ich auch noch sagen. Und der sagt, was zukünftig passieren wird. Bevor ich darauf eingehe, nochmal ganz kurz, der Balak, er war kein erlöstes Kind Gottes. Ja, auch wenn ihm Gott hier jetzt echt eine Vision schickt und durch den Heiligen Geist zu ihm redet, er war kein Kind Gottes. Ja, das sehen wir dann daran, dass er auch gleich danach dem Balak doch einen Tipp gegeben haben muss, wie er gegen Israel gewinnen kann. Ja, nämlich indem er das Volk Israel zur Sünde verführt und dann Gott deswegen auf sie zornig wird. Das war dann die Idee von Bileam. Okay, ich kann es nicht verfluchen, aber vielleicht klappt es ja. Wenn die sündigen, dann wird ihr Gott bestimmt zornig auf sie werden. Und das haben die Moabiter und die Midianiter dann auch gemacht. Die haben Frauen von ihrem Volk dorthin geschickt, die Israeliten dann verführt haben und auch zu ihren Götzen gelockt haben. Und tatsächlich ist Gott über sie zornig geworden. Nur nicht wie gewünscht über das ganze Volk, sondern durch einen Fürsprecher, was auch wieder das Evangelium vorschattet, ist es abgewendet worden. Und trotzdem, es sind 24.000 Mann an dem Tag gestorben. Als das Volk Israel dann das Land erobert hat, haben sie deswegen den Bileam auch getötet. Der blieb nämlich dort, im Nachlesen in Kapitel 31, Vers 8. Bileam, er wollte also wirklich gegen das Volk Israel handeln. Er wollte wirklich diese Belohnung kassieren, konnte es aber nicht durch eine Verfluchung. Und durfte trotzdem, dass er eigentlich so ein böser Mensch war, durfte er schattenhaft was von Gottes Retter sehen und prophezeien. Aber hat nachher nicht dran geglaubt. Ich lese uns vor, was Gott ihm gezeigt hat in 4. Mose 24, die Verse 15 bis 19. Und er begann seinen Spruch und sprach: Es spricht Bileam, der Sohn Beors, es spricht der Mann mit geöffnetem Auge. Es spricht, der die Worte Gottes hört, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der da liegt mit enthülltem Augen. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Schläfen Moabs und zerschmettert alle Söhne Seths. Und Edom wird sein Besitz und Seir wird sein Besitz, seine Feinde. Und Israel wird Mächtiges tun. Und einer aus Jakob wird herrschen und er wird den Rest aus der Stadt verloren gehen lassen. Bileam, er sieht eine Person, die aber noch nicht nahe ist. Aber er sieht sie schon, von Weitem. Einer, der aus dem Volk Israel erstehen wird und herrscht. Ja, denn er wird hier als Stern und als Zepter beschrieben, was ja diese Königswürde ihm beschreibt. Und er wird als einer beschrieben, der die Moabiter, also die das Volk von Balak, der diese Moabiter zerstören wird. Und wer außer unserem Herrn Jesus Christus könnte damit gemeint sein? Schaut mal in Offenbarung 22, Vers 16 heißt es: Ich, Jesus, habe meinen Engeln gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Er ist dieser glänzende Stern, den der Bileam schon gesehen hat. Und in Hebräer 1, Vers 8 heißt es: Von dem Sohn aber spricht er: Dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Aufrichtigkeit ist Zepter deines Reiches. Er ist derjenige, der das Zepter in der Hand hat. Das Zepter, das der Bileam schon gesehen hat. Dass aus dem Volk Israel einer ersteht, der das Zepter in der Hand hat. Und er ist derjenige, der unseren wahren Feind zerschlägt. Der Feind Israels damals war dieses irdische Volk der Moabiter, die gegen sie kämpfen wollten. Aber Jesus Christus ist derjenige, der unseren wahren Feind zerschlägt, nämlich die Sünde. Das Volk Moab und das Volk Ammon, die stehen im Alten Testament für Sünde schlechthin. Ja, denn so sind sie entstanden, von dem Lot. Von denen durfte niemand zum Volk Gottes gehören, weil sie für Sünde schlechthin stehen. Aber Jesus Christus ist der, der die Sünde besiegt hat. Denn er ist dieser Stern aus Jakob. Der Bileam, er durfte das sehen, er durfte diese herrliche Prophetie sehen, aber blieb trotzdem gottlos. Handel du nicht genauso, sondern komm zu ihm, komm zu dem, der herrscht, der wirklich herrscht. Was Gott hier mit seinem Volk getan hat, was wir in dieser Geschichte sehen, warum er uns diese Geschichte aufschreiben hat lassen, es soll uns dazu dienen, für uns heute als ein Vorbild. Denn wenn das irdische Volk damals nicht verflucht werden konnte, dann geht's auch bei uns nicht, wenn wir zu diesem Volk gehören. Warum? Wegen dem einen, dem der Bileam schon gesehen hat. Wegen dem Messias, wegen dem Christus. Wie? Er wurde ein Fluch für uns. Galater 3, Vers 13. Deswegen funktioniert es nicht bei uns, dieser Fluch, weil er schon ein Fluch für uns wurde. Aber darauf will ich dann in der nächsten Predigt eingehen, nächsten Sonntag. Und warum? Warum handelt Gott so? Ich will mit 5. Mose 23, Vers 6 schließen. Der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören, und der Herr, dein Gott, wandelte dir den Fluch in Segen um, denn der Herr, dein Gott, hatte dich lieb. Der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Bileam hören, der geflucht hat, sondern hat diesen Fluch in Segen umgewandelt, denn der Herr, dein Gott, hatte dich lieb. Weil Gott sein Volk liebt, deswegen hat er einen geschickt, der diesen Fluch auf sich nimmt, Jesus Christus. Und deswegen kann niemand Gottes Volk wirksam verfluchen. Gott liebt dich in Jesus Christus und gibt dir die Zusage, sicher zu sein in ihm. Und deswegen lasst uns ihn gemeinsam loben, weil er das getan hat. Ja? Und zwar auch, indem wir das im Glauben annehmen, dass wir nicht den Lügen glauben, nicht den Anfechtungen glauben, ja, dass uns irgendwie ein Fluch oder irgendeine andere Anfeindung Satans doch irgendwas tun könnte. Lasst uns nicht dieser Lüge glauben, sondern lasst uns ihn ehren, indem wir das, was wir hier gehört und gelesen haben, im Glauben annehmen. Weil er ist der Herr und sonst niemand. Wenn wir das glauben, dann ehren wir ihn dadurch auch. Weil es bedeutet, wir vertrauen ihm. Wir glauben dem, was er sagt. Und stellen ihn als somit als größer dar, als alle anderen Mächte, die es irgendwie gibt. Deswegen vertrau auf seinen Schutz allein, auf keine anderen Götzen, keine Amulette, keine Traumfänger, keine Glücksbringer, Hufeisen, was weiß ich für vermeintlich heiligen Steine oder was es auch sonst alles gibt. Vertraue nicht darauf, sondern auf Christus Jesus allein. Wenn du es noch nicht tust, dann tu Buße, kehr um zu ihm. Und glaub, vertraue ihm, dass er allein diesen Fluch von dir abwendet, nämlich den Fluch, den du mit deiner eigenen Sünde über dich gebracht hast. Er ist der wahre Herr und er ist so ein guter Herr, wie wir heute gehört haben. Amen.